Rausche ein bisschen. Aber Lautstärke stimmt. Okay. Naja, ignorieren wir das mal. Der eine oder andere, der mich sieht, fragt sich, meine Güte, warum hat der David auf einmal so einen Rauschebart? Für die, die weiter hinten sitzen, ist es tatsächlich etwas Bart da. Und das liegt daran, dass ich mich für meine Rolle für das Weihnachtsstück vorbereiten muss. Und das braucht bei mir ein bisschen länger. Deswegen könnt ihr euch drauf freuen, auf das Weihnachtsstück, auf den Weihnachtsgottesdienst. Und vor allem dürft ihr euch anmelden dafür, die ihr es noch nicht getan habt. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt einfach auf die Gemeinde-Homepage gehen, da seht ihr, könnt ihr euch anmelden, damit wir planen können, damit wir stuhlen können, damit wir richtig einteilen können, wer wo sitzt. Ja. Genau, das als kurze Einleitung. Und jetzt zur Predigt. Wir befinden uns in einer Predigtserie, wo es um Jesus geht. Wo wir schauen, hey, was sagt uns die Bibel eigentlich über Jesus, bevor er überhaupt in die Welt gekommen ist? Letzte Woche hat Eugen über Jesus, der schon immer schon da war, der schon König, der schon Gott war, bevor die Welt, bevor du überhaupt geschaffen wurdest, gepredigt. Und heute möchte ich über Jesus seinen Auftrag predigen. Also, lass uns mal überlegen. Lass uns mal versuchen, uns in die Christen damals zu versetzen. Nein, sorry, nicht die Christen, sondern die Israeliten damals zu versetzen, bevor Jesus kam. Damals hatten sie natürlich noch kein Neues Testament. Sie kannten Jesus noch nicht. Und sie waren nicht wir in der Adventszeit, wo wir wussten, nur noch so und so viele Tage und dann ist Weihnachten. Das könnten wir jetzt meine Kinder fragen, aber die sind nicht da. Ich weiß selber nicht, wie viele Tage übrig sind, aber es sind nicht mehr viele. Also war für sie jeder Tag einfach wie ein ganz normaler Tag. Natürlich wussten sie vom Messias und sie warteten auf ihn, aber sie wussten nicht so genau, wann das Ganze passieren würde. Aber wie viel genau wussten sie über den Messias? Auf was haben sie genau gewartet? Wenn man ins Alte Testament schaut und wenn man das Alte Testament aus der Perspektive vom Neuen Testament betrachtet, dann sieht man eigentlich, wie das ganze Alte Testament immer wieder und überall auf Jesus zeigt. Das fängt an mit Adam und Eva, wo Gott ihnen sagt nach dem Sündenfall, eines Tages wird dein Nachkomme den Kopf der Schlange zertreten und das Ganze wird zu Ende sein. Und es geht über Abraham und Isaak, wo Gott sagt, hey, opfer deinen Sohn für mich. Und im letzten Moment sagt er, nein, ich gebe dir ein anderes Opfer, du sollst deinen Sohn nicht opfern. Der Auszug aus Ägypten, das Passahlamm. Und wir könnten stundenlang darüber reden, wie viel das Alte Testament auf Jesus zeigt. Aber das Alte Testament gab es, aber das Neue Testament gab es nicht und die Israeliten kannten Jesus ja noch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es im Alten Testament ganz viele Stellen, die ganz konkret auf den Messias zeigen, warum die Juden ja auch schon wussten, dass ein Messias kommt. Besonders viele von denen finden wir in den Psalmen und in den Propheten. Und in den Propheten gibt es ein Buch, das Buch vom Jesaja. Da gibt es besonders viele Prophetien über den kommenden Messias. Und ich habe mir gedacht, und deswegen haben die Israeliten genau gewusst, hey, da gibt es einen Messias. Und die hatten auch eine ganz klare Vorstellung, was dieser Messias sein sollte und wie er sich geben sollte. Und eben habe ich mir gedacht, naja, heutzutage würden wir uns das nicht so schwierig machen wie die. Wir sind ja heute sehr strukturiert, wir haben klare Vorgehensweisen. Und wenn wir so eine Situation haben, wo wir nach einer Person suchen, die wir noch nicht haben, ist es ganz einfach, Wir erstellen einfach eine Job Description, eine Stellenbeschreibung, stellen die online und dann meldet sich die Person schon und dann finden wir den und besetzen wir den. Also bin ich mal in den Jesaja gegangen und habe mal die Sachen zusammengeschrieben, um eine, so eine Berufsbeschreibung, eine Stellenbeschreibung für den Messias aufzustellen. So. Also, Stellenbeschreibung für den Messias. Titel für ihn wäre wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Hört sich schon mal gut an, will sicher jeder werden, oder? Dann Qualifikationen. Was musst du mitbringen für den Job? Zuerst einmal solltest du von einer Jungfrau geboren werden. Dann solltest du auch noch Nachkomme Davids sein, König Davids. Du solltest demütig und sanftmütig sein. Du solltest niemanden je Unrecht getan haben. Und du solltest niemals jemanden betrogen haben. So viel zu deinen Qualifikationen. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann natürlich, was fehlt bei der Stellenbeschreibung? Was soll man überhaupt bei dieser Stelle machen? Deine Aufgaben. Zunächst einmal solltest du eine neue Königsherrschaft aufrichten. Dann solltest du Recht und Gerechtigkeit verkünden und bringen. Du solltest frohe Botschaft verkünden. Du sollst verbrochene Herzen verbinden und heilen. Du sollst Gefangene befreien. Und dann solltest du halt auch noch Schmerzen leiden, geschlagen werden, durchbohrt werden, für deine Feinde sterben. Den Teil nehmen wir besser ein bisschen nach hinten, weil sonst bewirbt sich ja keiner auf die Stelle. Und so sehen wir schon, dass selbst mit unseren modernen Herangehensweisen es relativ schwierig wird, jemanden zu finden, der auf diese Stellenbeschreibung passt. Weshalb nach den Prophezeiungen von Jesaja weitere 700 Jahre vergangen sind, bevor sich irgendwas dort wirklich getan hat. Und deswegen, anhand von den Sachen, möchte ich mit euch das ein bisschen auseinandernehmen. Zum einen wollen wir kurz anschauen, was ist der Messias, wer ist der Messias? Dann, was ist sein Titel? Was ist seine Art und Weise, wie lebt er seine Messiasschaft denn so auf? Und dann ganz wichtig, was ist sein Auftrag? Und nachdem wir das geklärt haben, möchte ich aber auch nochmal rüberschwenken und vom Messias auf uns, auf dich schauen und sagen, hey, und was ist eigentlich dein Auftrag? Was ist mein Auftrag? Also, sein Titel. Dazu lesen wir in Jesaja 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt ihn, man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist unglaublich mächtig, oder? Also, das ist eine Stelle als Beispiel, aber es wird an verschiedenen Stellen erwähnt, wie wichtig, wie groß, wie mächtig dieser Messias sein wird. Und es wird klar, der Messias ist nicht einfach irgendjemand, irgendein Niemand. Der Messias ist eine wichtige, ganz zentrale Person. In Hesekiel 37 lesen wir, dass er der Auserwählte Gottes ist, dass er der große Held ist, der das Reich Gottes, das Reich Davids wieder auferbauen wird und in Ewigkeit herrschen wird. Und das ist auch die Grundlage der ganzen Hoffnung von Israel, von den Juden, zu sagen, hey, da kommt jemand, der ist groß und der wird uns befreien, der wird für Recht wieder sorgen werden. Der ist der, an den wir uns hängen wollen. Und insbesondere in der Zeit von Jesus, wo die Römer Israel besetzt hatten, Juda besetzt hatten und die Herrscher waren, war dieser Wunsch umso größer da. Befrei uns, wir brauchen den Messias, wir wollen nicht mehr unterdrückt werden, wir wollen endlich frei sein. Und dann geht es weiter. Wir lesen, ich hoffe, man kann es, ja doch, man kann es gut lesen, aus Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das passt weiterhin in diese Rollenbeschreibung rein. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Okay, super Sache. Aber dann geht es weiter. Er wird nicht schreien. Er wird kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Der Messias wird also nicht mit großem Aufruhr, mit großem Tamtam, mit einer großen Parade kommen. Er wird kein großes Spektakel um sich machen und alle auf sich aufmerksam machen und sagen, hey, ich bin der Messias, komm zu mir. Und das, obwohl das eigentlich die Art und Weise ist, wie Könige aufgetreten sind. Ich meine, Könige sind mit Leuten vor sich, die ihren Namen ausgerufen haben, aufgetreten. Sie sind groß und mächtig gewesen. Man hat von ihnen gehört. Wenn sie da waren, dann gab es ein riesiges Rummel. Die haben auf sich aufmerksam gemacht, damit die Leute wussten, hey, hallo, ich bin wichtig. Ich bin der König. Manche Könige sind sogar so weit gegangen, Leute, sogar ihre eigenen Geschwister, um sich rum zu töten, damit sie König bleiben und alle sehen, keine andere hat Anspruch auf den Thron außer mir. Aber dieser Messias, dieser kommende König, der soll wohl nicht so sein. Und da fängt sich schon an, irgendwie so eine Kluft aufzumachen zwischen dem, wie man sich so einen König vorstellt und dem, was Jesaja über den Messias aussagt. Und wenn wir dann schauen, wie war denn Jesus? Wie ist denn Jesus in diese Welt gekommen? Dann sehen wir, wie sehr da diese Wahrheit darin liegt. Jesus ist als Kind von einem Niemand, von einem Ehepaar, was keine wichtige Rolle hatte, geboren, in einem Stall in Bethlehem, einer unwichtigen Stadt. Also unscheinbarer geht es fast nicht. Es ist kein großer Trubel, keine große Sache. Er kommt in Demut, in Stille und in Gnade. Und selbst dann, als er seinen Dienst angetreten hat, ist er nicht in einer Art und Weise aufgetreten, wo er gesagt hat, Leute, vergisst mal alle anderen, hier, hört mich. Er hat gelehrt, er hat Gottes Wort gelehrt, aber er hat es auf eine demütige Art und Weise gemacht. Er hat sogar bei vielen Heilungen den Leuten, die er geheilt hat, gesagt, hey, geh in den Tempel, tu das, was du tun musst, aber du musst nicht allen davon erzählen, dass ich dich geheilt habe. Behalte das für dich, wo man denkt, hä? Jemand, der König ist, jemand, der Messias ist, sollte doch sagen, erzähl so viel wie möglich über mich und wer ich bin und wer dich geheilt hat, weil ich bin ja hier der Wichtige. Aber so hat Jesus nicht reagiert. Und wir lesen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Messias kommt nicht, um das, was so halb kaputt ist, zu sagen, Leute, wenn wir was Richtiges bauen wollen, dann hauen wir den Müll hier erstmal weg und bauen was Richtiges hin. Sondern er kommt, um das geknickte Rohr nicht zu brechen, sondern um es wieder aufzurichten, um den glühenden Docht, wo die Flamme schon eigentlich ab ist, nicht komplett abgehen zu lassen, sondern das Feuer wieder neu brennen zu lassen. Und das spricht für mich unglaublich von einer Art von Wiederherstellung. Es geht nicht um Dinge einfach wegzutun und zu ersetzen, sondern es geht um Dinge wiederherzustellen. Und Jesus sagt in Johannes 12, 47, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Und ich finde, das sind so gute Nachrichten, oder? Jesus wird wiederkommen und dann wird er kommen, um die Welt zu richten. Aber mit seinem ersten Kommen, mit seinem ersten Auftrag ist er nicht gekommen, um zu richten, sondern um die Welt zu retten, um dich und um mich zu retten. Aber wenn wir zurück zum Messias gehen, wie wird er das schaffen, ohne eine militärische Kraft zu haben? Wie will er das Volk retten? Wie will er eine riesige Rolle spielen, ohne da mächtig aufzutreten? Und damit kommen wir zu seinem Auftrag. Und zu Jesaja 53. Wir sehen, wie wir uns im Jesaja langsam vorbewegen. Wir sind von 9 auf 42 auf 53. Also der Auftrag des Messias, das ultimative Ziel vom Messias. Wir lesen in Jesaja 53. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut war. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und dann denkt man, aber hallo? Wie passt das zusammen? Diese Kluft von dem majestätischen König und dem, was wir da lesen, die wird immer größer und die hat da ihren Höhepunkt. Und ich finde, das ist so schön, wie das zusammenpasst mit dem Sprachengebet und der Auslegung, wo wir sagen, manchmal, wenn wir Gottes Wort lesen, dann wirkt es so paradox. Wie passt das zusammen, dieser mächtige König und dieser Mensch, der mit Leiden vertraut hat, der so schlimm war, dass wir unser Angesicht von ihm abgewendet haben. Wenn wir diese Prophezeiungen lesen, ohne Jesus zu kennen, dann müssen wir eigentlich zu einem von zwei Schlüssen kommen. Entweder stimmt da was mit den Prophezeiungen nicht, weil die zwei Sachen passen nicht in eine Person, oder damit sind eigentlich zwei Leute gemeint und nicht die gleiche Person. Weil irgendwie, das passt doch nicht zusammen. Denn welcher König lässt sich ohne Kampf schlagen, verspotten und sich dann widerstandslos töten? Welcher König stirbt nicht als heroischer Märtyrer, sondern als Gesetzesverbrecher und Abschaum? Welcher König wird von seinen besten Freunden verlassen und wirkt von seinem eigenen Volk verachtet? Das kann doch kein mächtiger und genialer König sein. Das macht keinen Sinn. Und wir lesen weiter. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehungen willen. Zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und das sind so mächtige, unglaubliche, große Verse. Aber selbst dann, wenn wir an Jesus Kreuz gestanden wären und wir hätten all diese Verse gekannt und wir hätten Jesus an diesem Kreuz hängen sehen, hätten wir uns fragen können, ja, das sehen wir schon, aber wie? Wie kann ein sterbender Mann Leben bringen? Wie kann ein besiegter Mann Gottes Reich wieder aufstellen? Wie kann ein verurteilter Mann Sünden vergeben? Und damit kommen wir zu dem Schlüssel. Damit kommen wir zu diesem Höhepunkt. Wir haben ihn als schwach betrachtet, als verstoßen. Aber die Schwäche, die wir in ihm gesehen haben, war unsere Schwäche. Wir haben ihn als verachtet betrachtet, aber das, was für verachtungswürdig war, das, was ihn so grässlich und so unnahbar gemacht hat, das war nicht er, das waren wir. Das war unsere Schuld, die auf ihm gelegen ist. Jesus hat die Strafe bekommen, die wir verdient haben. Und wir haben die Erlösung und den Frieden bekommen, den er verdient hat. Der ewige Gott, der Schöpfer und Herrscher, von dem Eugen in der letzten Predigt gepredigt hat, er selbst ist Mensch geworden. Er selbst ist einen qualvollen, einsamen Tod am Kreuz gestorben, wegen unserer Sünde. Und das ist der Schlüssel, der es ermöglicht hat, dieses geknickte Rohr nicht ganz abzubrechen, sondern es wieder aufzustellen. Mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seinem Sieg über die Sünde hat er uns die Tür zu Gott wieder aufgemacht. Und durch seine Auferstehung und durch seine Rückkehr zu Gott ist er zurück auf den Thron getreten und ist jetzt an der Seite Gottes. Und jetzt ist er dort und herrscht und thront in Ewigkeit. Und wir müssen nicht denken, dass er erst dann, als er wieder bei Gott war, König war und Herrscher war. Jesus war zu jedem Zeitpunkt, auch als Mensch, war er immer noch Gott. ganz Gott und ganz Mensch. Und zu jedem Zeitpunkt hätte er sagen können, Leute, es ist mir genug. Ich bin der mächtige Herr. Ich stopp das jetzt. Genauso wie vorher auch in dem Sprachengebet war. Zu jedem Zeitpunkt könnte er sagen, Schluss damit, ich werf die Menschen weg. Aber er hat es getragen. Und er ist es bis zum Ende durchgegangen und hat gesagt, nein, ich will diesen Weg wieder aufmachen. Ich will die Menschen mit mir versöhnen und ich will ihre Schuld auf mich nehmen und tragen. Und können wir uns dort einfach einen Moment nehmen, um das etwas auf uns wirken zu lassen? Die Bibelstellen, über die ich jetzt gerade gepredigt habe, das ist nicht Neues Testament. Das ist nicht das, was die Jünger über Jesus später geschrieben haben. Das sind die Prophetien, die Jesaja 700 Jahre vor Jesu Geburt durch Gottes Eingebung aufgeschrieben hat. Ist es nicht unglaublich, wie Gott seinen Messias so lang vorher schon beschrieben hat, wie er beschrieben hat, dass Jesus König und mächtig ist und wie er gleichzeitig im Detail beschrieben hat, wie Jesus für unsere Sünden sterben wird. Ist es nicht genial zu sehen, wie diese zwei paradoxen Rollen auf einmal in Jesus aufgehen, in einer Person zusammenkommen und wir sehen, wow, das konnten wir gar nicht verstehen, aber jetzt verstehen wir es. Jetzt sehen wir, wer Jesus ist und was der Messias ist und was er getan hat. Nicht, um ein großes, neues, militärisches, politisches Reich aufzubauen. Das Reich Gottes hat keine Grenzen, die wir hier auf der Erde sehen werden. Das Reich Gottes ist in unseren Herzen gepflanzt. Und heute an diesem Tag werden Millionende von unseren Brüdern und Schwestern zusammenkommen, um diesen Messias anzubeten, um diesen Gott zu preisen und zu loben und zu sagen, wow, du bist so gut und so groß ist sein Reich, so mächtig ist es, überall und zu jeder Zeit. Aber der Auftrag des Messias endet nicht mit seinem Tod am Kreuz, mit seiner Auferstehung und mit seiner Rückkehr zum Vater. Ich habe erwähnt, dass wir in Hesekiel gelesen haben, dass er das Reich Davids wieder aufbauen wird, wiederherstellen wird, dass er Gottes Reich wiederbringen wird. Und dieses Reich ist in dem Moment, wo Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, greifbar, sichtbar in diese Welt gekommen. Und aus dieser Perspektive dürfen wir die nächsten Verse lesen. In Jesaja 61 heißt es, der Geist des Herrn, der Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Frohe Botschaft zu verkündigen. Was ist das für eine gute Botschaft? Eine Botschaft, die es heißt, du musst nicht alleine schaffen und tun und an Dingen arbeiten, um Gerechtigkeit zu erlangen. Denn wenn wir auf das Gesetz schauen, dann tut es etwas, denn es ist gut, aber es überführt uns. Es überführt uns über unser Vergehen. Ja, es verdammt uns und es zeigt uns, dass wir selbst nie gerecht werden können. Ich kenne ein Kind und ich habe in letzter Zeit immer wieder mit dem Kind geredet und es hat mir erzählt von Dingen, die es beschäftigt hat, Leuten, die es begegnet ist und zu denen es gemein war, Leuten, die es belogen hat. Und die Sachen sind immer wieder aufgekommen und es hat gesagt, was soll ich machen? Und ich habe gesagt, hey, du kannst dafür beten, aber du kannst dich bei den Leuten entschuldigen. Aber es hat nicht aufgehört. Immer wieder sind neue Sachen gekommen und da habe ich diese Sache gemacht und da habe ich diese Sache gemacht. Und eines Abends habe ich mit dem Kind geredet und es ist zu mir gekommen und war vor mir und hat geweint. Ich glaube, mein Herz, das wird nie weiß sein. Ich glaube, das schaffe ich nicht, weil da immer wieder kleine Steine reinfallen. Und ich versuche ja mein Bestes, aber ich schaffe es einfach nicht. Und ich finde, das war so ein wunderschönes Bild, wie Gott schon seine Wahrheiten in die Herzen von Kindern legt. Die versuchen, die richtig das Richtige tun wollen, aber sie schaffen es nicht. Und genauso wenig schaffen wir das. Genauso wenig, egal wie sehr wir richtig und gut sein wollen, werden wir es schaffen, richtig und gut zu sein. Und umso wichtiger ist es zu wissen, dass es auf dieses Dilemma, auf dieses Problem eine Antwort gibt, dass es eine frohe Botschaft gibt. Wenn Gott davon spricht, wenn Jesus davon spricht, dass er frohe Botschaft für die Armen hat, dann sind es nicht primär die Leute, die materiell arm sind, aber dann sind es primär die Leute, die erkannt haben, dass sie geistig arm sind, dass sie es nie schaffen werden. Und egal wie sehr wir es versuchen, es wird immer etwas bleiben. Aber Gott kommt mit dieser Gnade, mit dieser frohen Botschaft. Allein durch Gnade errette ich dich, weil ich dich lieb habe, weil ich will, dass du mein Kind bist, habe ich deine Schuld getragen und bin für deine Sünden gestorben. Und in christlichen Kreisen nehmen wir das so oft als selbstverständlich, aber ich finde es wichtig und deswegen ist es mir wichtig, auch immer wieder darüber zu predigen. Hey, das hat Relevanz in meinem Leben, das hat Relevanz in deinem Leben. Das ist nicht etwas, was wir einfach, naja, er hat es schon gemacht. Aber wir müssen das mal sitzen lassen, wir müssen darüber nachdenken, was das für uns bedeutet und wie befreiend das für uns ist. Und wir lesen weiter. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und ich glaube, dass jedem von uns das Herz schon gebrochen wurde, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Es kann sein, dass dein Herz gebrochen ist wegen Dingen, die du anderen angetan hast. Es kann sein, dass dein Herz gebrochen ist wegen Dingen, die du anderen hättest tun sollen, aber nicht getan hast. Es kann sein, dass dein Herz zerbrochen wurde, weil andere Leute dir Dinge angetan haben, die ungerecht und falsch waren. Oder dass dir Leute Dinge nicht gegeben haben, die sie dir hätten geben sollen. Und egal, wo du stehst und egal, in welcher Situation du bist, egal, ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist, Gott ist gekommen, um dein zerbrochenes Herz zu heilen. Jesus ist gekommen, um wiederherzustellen, um neu zu machen. Und in manchen Fällen erleben wir das als einen Einschlag und alle Dinge werden weggewischt. Und in vielen anderen Fällen ist das ein Prozess, wo wir lernen dürfen, hey, Gott ist gut, Gott ist gnädig, er arbeitet an mir, er lässt meine Wunden heilen, er befreit mich aus meinem Gefängnis, aus dem Gefängnis der Sünde, aus dem Gefängnis meiner Süchte, aus dem Gefängnis meiner Charaktereigenschaften, die ich hasse und ablegen will. Er ist da und er will dich befreien. Und ich frage mich manchmal, wie viel wissen wir eigentlich über den Messias und was er für uns bedeutet? Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Und selbst wenn wir Christen sind, dann kann es immer wieder passieren, dass unser Herz zerbricht, dass wir in Gefangenschaft geraten. Und darum möchte ich euch ermutigen, hey, dieser Messias ist gestorben dafür und wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Er will unsere zerbrochenen Herzen verbinden. Er will uns in Freiheit führen. Er ist in Gnade gekommen, um den geknickten Halm wieder aufzurichten. Er will uns aus der Dunkelheit ins Licht führen. Und jetzt, wo wir auf Jesus geschaut haben und gesehen haben, wow, er ist mächtig. Er hat alles in sich verbunden. Aber er sucht dich. Er will eine persönliche Beziehung zu dir. Er will dir dort begegnen, wo es dir am meisten wehtut. Und er will dein Leben besser machen. Er will dein Leben erneuern und er will dein Leben führen. Und er hat ein gutes Leben für dich. Eugen hat letzten Sonntag darüber gepredigt, welch gute Werke er für uns vorbereitet hat, was er alles schon für uns getan hat. Möchte ich noch den Blick einmal von Jesus auf uns bringen, auf deinen, auf meinen Auftrag. Denn Wenn wir glauben, dass Jesus der Messias ist, dann haben die wichtige Konsequenzen für uns. Als Jesus zurück zu seinem Vater gegangen ist, gibt er seinen Jüngern den Auftrag zu sagen, hey, ich gebe euch den Auftrag, in alle Welt zu gehen. Und im 2. Korinther 5 lesen wir, dass Gott uns berufen hat als seine Botschafter. Er hat gesagt, hey, ich bin in den Himmel gegangen, aber es ist gut, dass ihr hier seid. Ich würde euch zu mir holen, wenn das jetzt schon der Zeitpunkt wäre. Aber ich hole euch nicht zu mir, weil ihr noch einen Auftrag habt. Und ich werde euch einen Helfer geben. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, damit ihr diesen Auftrag ausführen könnt. Und dann bekommt diese Prophezeiung über den Messias auf einmal eine ganz konkrete Bedeutung für unser Leben. Und das bedeutet natürlich nicht, dass es unser Auftrag ist, König und Herrscher zu werden. Es bedeutet auch nicht, dass es unser Auftrag ist, für die Sünde anderer Menschen zu sühnen und zu sterben. Aber es bedeutet, dass es unser Auftrag ist, die frohe Botschaft, das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden und ihn in aller Welt bekannt zu machen. Denn wenn wir diese Bibelstellen hören und lesen und davon beeindruckt sind, aber sie dann an uns vorübergehen und nichts in uns passiert und wir nichts damit tun, dann sind sie wie tot in uns. Aber ich denke, dass Gott genau darum auch die Stellen da hat und auch die Art und Weise, wie der Messias sein wird, als Beispiel uns dort vorangeht. Und gerade in der Adventszeit, wo überall auf einmal Stress und Hektik ausbricht und einerseits man sich freut auf Weihnachten, aber andererseits 1000 Termine, dies und das auf dem Ende vom Jahr, muss auf der Arbeit immer noch alle Sachen fertig gemacht werden. Es fängt ein Riesendruck an. In der Schule müssen die letzten Arbeiten, die letzten Examen geschrieben werden. Gerade da haben wir doch so eine ermutigende, frohe Botschaft über Jesus zu verkündigen. Nicht von oben herab als die, die sowieso alles verstanden haben. Nicht im Konflikt schreiend und auf sich aufmerksam machend, einfach nur um Recht zu haben, sondern voller Gnade und voller Liebe. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie gnädig und wie liebevoll Gott und Gottes Geist ist. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, dass ich alles verstanden hatte. Ich wusste genau, was Gott will, wie er will. Ich habe andere Leute belehrt. Hey, ihr macht es komplett falsch. Ihr habt keine Ahnung. Ich bin ich habe es gecheckt, oder? Und später habe ich dann realisiert, wie hochmütig und wie stolz ich war. Aber Gott hat nicht gesagt, oh je, mit dem kann ich nichts anfangen. Den fegen wir mal weg. Wir suchen uns jemanden, der da besser für geeignet ist. Aber Gott ist auf so eine liebevolle Art und Weise zu mir gekommen und hat mir Dinge gezeigt, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin so hochmütig und so stolz und ich muss mich nach hinten stellen und ich darf andere nach vorn, nach oben heben und ich darf andere höher schätzen wie mich. Und auf diese Art und Weise ist Gott uns begegnet und auf diese Art und Weise dürfen wir unseren Mitmenschen begegnen. Den glimmenden Docht, den wir sehen, nicht abzumachen, sondern die Flamme wieder anbrennen zu lassen, zu sagen, hey, Gott hat immer noch was mit dir vor, egal wo du in deinem Leben stehst, egal wo du bist, er ist da, er kann dich wiederherstellen. Und denen, die zerbrochenen Herzen sind, Trost zu sein. Es ist einfach zu sagen, hey, schau mal, der Jesus, der kann dich trösten, ich nehme mal Abstand von dir, weil mit deinem Zeug will ich nichts zu tun haben. Aber nein, wir sind dazu berufen zu sagen, hey, dir geht's nicht gut, ich will mit dir sein. Ich will dich trösten, ich will bei dir sein. Und weißt du was? Dass ich hier bin, ist gut, aber dass Jesus hier ist, ist noch viel besser, weil er kann 1000-mal mehr tun wie ich. Jesu Wort zu lehren, seine Wahrheiten weiterzugeben, in Klarheit und in Wahrheit, ohne sie zu verstecken. Wir feiern in wenigen Tagen das Weihnachtsfest, was als Fest der Liebe gilt. Und ich sage euch, es gibt keine größere, es gibt keine unfesslichere Liebe wie die des Vaters und die des Opfers des Sohnes. Es gibt nichts, was mehr Liebe sein könnte. Und diese frohe Botschaft dürfen wir weitergeben. Amen.